Liebe Geschwister, wir hören das Evangelium von Ostern nach Matthäus. Matthäus 28, die Verse 1 bis 8. Nach dem Sabbat in der Morgendämmerung des ersten Tages der Woche kamen Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Da bebte plötzlich die Erde. Denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat an das Grab, rollte den Stein weg und setzte sich darauf. Es war aber seine Gestalt wie ein Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Aber aus Furcht vor ihm bebten die Wächter und wurden wie Tote. Der Engel aber begann und sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht, denn ich weiß, Jesus, den Gekreuzigten, sucht ihr. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht die Stätte, wo er gelegen hat, und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, dass er auferstanden ist von den Toten. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Da stand plötzlich Jesus selbst vor ihnen und sagte: Seid gegrüßt. Liebe Geschwister, es gibt Dinge, die kriegt man nicht direkt zu fassen. Elementarteilchen zum Beispiel, Protonen, Elektronen, Neutronen, Neutrinos und was es nicht alles gibt, da hat nie jemand eines gesehen. Es gibt nur Sporen, wenn sie zusammenprallen, dann gibt es Sporen auf Fotopapier oder im Wasser oder wie auch immer. Und aus diesen Sporen ziehen Teilchenphysiker dann ihre Rückschlüsse. Es gibt Dinge, die kriegt man nicht direkt zu fassen. Ostern gehört dazu. Ist euch schon mal aufgefallen, dass die Geschichte der Auferweckung Jesu nicht erzählt wird? In der ganzen Bibel nicht. Nicht ein einziges Mal. Die Auferweckung Jesu selber, wie sie sich abgespielt hat, das hat keiner beobachtet. Das hat keiner erzählt. Alles, was wir finden, sind Spuren. Spuren der Auferstehung. Die Geschichte hier im Evangelium nach Matthäus, die klingt beim ersten Hören noch am ehesten nach einem direkten Bericht der Auferweckung. Aber selbst hier ist das so. Und siehe, da geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich herauf. Und jetzt müsste es passieren. Und es sind sogar Menschen da, die es beobachten könnten, denn bei Matthäus wurde extra eine Wache hingeschickt, um zu verhindern, dass der Leichnam womöglich gestohlen wird. Aber wir lesen als nächstes: Aber aus Furcht vor ihm bebten die Wächter und wurden wie Tote. Die sind also weggetreten und kriegen nichts mit. Nur die Randerscheinung kriegen sie mit und das reicht schon, um sie umzuhauen. Und dann gibt es einen Szenenwechsel, Vers 5. Der Engel aber begann und sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht, denn ich weiß, Jesus, den Gekreuzigten, sucht ihr. Die Wachen sind weg, inzwischen sind zwei Marias da. Und irgendwo dazwischen, zwischen Vers 4 und zwischen Vers 5, ist Jesus auferweckt worden. Aber der Vers 4, 3 Viertel fehlt. Später hat man das natürlich schon empfunden, dass da eine Lücke ist und man doch auch gerne wüsste, wie und wo und was. Und da hat man diese Lücke dann zufantasiert. Es gab ja so spätere sogenannte Apokryphe-Evangelien, die später geschrieben worden sind. Thomas-Evangelium, Hebräer-Evangelium, Petrus-Evangelium. Und da wurde diese Lücke dann geschlossen. Ich habe da mal einen so einen Text mit, wollt ihr denn hören? Ja, okay, nach dem Petrus-Evangelium. In der Nacht aber, in welcher der Herrentag aufleuchtete, als die Soldaten, jede Ablösung zu zweit, Wache standen, erscholl eine laute Stimme im Himmel. Und sie sahen die Himmel geöffnet und zwei Männer in einem großen Lichtglanz von dort herniedersteigen und sich dem Grabe nähern. Jener Stein, der vor dem Eingang des Grabes gelegt war, geriet von selbst ins Rollen und wich zur Seite. Und das Grab öffnete sich und beide Jünglinge traten ein. Als nun jene Soldaten dies sahen, weckten sie den Hauptmann und die Ältesten. Auch diese waren nämlich bei der Wache zugegen. Und während sie erzählten, was sie gesehen hatten, sehen sie wiederum drei Männer aus dem Grabe herauskommen und die zwei den einen stützen und ein Kreuz ihnen folgen und das Haupt der zwei bis zum Himmel reichen. Dasjenige, das von ihnen an der Hand geführten, aber die Himmel überragen. Und sie hörten eine Stimme aus den Himmeln rufen. Und so geht das dann weiter. Wir merken, das basiert hier auf dem Matthäus-Evangelium. Aber das, was dazugekommen ist, ist halt Fantasie. Bei den authentischen Evangelien, die uns überliefert worden sind im Neuen Testament, da finden wir so etwas nicht, da finden wir nur Spuren. Und nebenbei, gerade das macht sie glaubwürdig. Wenn einer das erfunden hätte, der hätte sich das doch nicht entgehen lassen, das beeindruckend zu schildern, wie im Petrus-Evangelium, wenn auch für spätere dann vielleicht eher etwas skurril klingend. Aber Markus, Matthäus, Lukas, Johannes hatten schlicht keinen solchen Bericht. Also haben sie auch keinen aufgeschrieben. Nur Spuren. Der Heidelberger Neutestamentler Gerd Theisen, der hat ein ganzes Buch über Jesus auf diese Weise geschrieben. Das heißt Der Schatten des Galiläers. Da erzählt er aus der Perspektive eines Mannes, der versucht, Jesus zu treffen. Und immer wenn er hinkommt, ist Jesus schon weg. Aber er trifft auf die Spuren, die er hinterlassen hat. Und so wird er lebendig in seinen Spuren. Das Buch ist ein Bestseller geworden. Es gibt Dinge, die kriegt man nicht direkt zu fassen. Aber die hinterlassen Spuren. Erfahrungen, die Menschen mit dem lebendigen Jesus gemacht haben, die hören wir. Spuren von Ostern im Leben von Menschen. Von Menschen, die bisher nichts mit ihm zu tun haben, wie der Wachschutz vom Grab. Von Menschen, die sich danach gesehnt hatten, ihm wieder zu begegnen, wie Maria aus Magdala und die andere Maria. Intensiv sind diese Spuren. Diese Erfahrungen, die lösen starke Gefühle aus. Die Bibel ist normalerweise äußerst sparsam mit Gefühlen, gerade in Geschichten. Da wird oft davon gar nichts berichtet oder allenfalls hier und da vorsichtig angedeutet. Eine solche Dichte von Gefühlen, wie sie in diesem Text geschildert werden, finden wir sonst wahrscheinlich kaum irgendwo in einer biblischen Geschichte. Und deshalb nehme ich die mal als Eingangstür in diesen Bericht und gehe dieser Art von Spuren der Auferstehung nach mit uns zusammen. Ostergefühle sozusagen. Die hier ausdrücklich genannt sind. Das erste genannte Gefühl, könnte man sagen, ist ein Menschenbeben. Vers 4. Aber aus Furcht vor ihm bebten die Wächter und wurden wie Tote. Da war dieses Erdbeben, Furcht und Angst. Im Deutschen wird das ja unterschieden. Kierkegaard hat das unterschieden. Furcht, es richtet sich auf etwas Bestimmtes und Angst ist so trotzdem eine Angst, aber unbestimmt, die richtet sich nicht auf was Bestimmtes. Im Alltag wird diese Unterscheidung nicht gemacht, das Griechische auch nicht, das hat ein Wort, Phobos. Aber aus Furcht vor ihm bebten die Wächter und wurden wie Tote. Die bebten, In Vers 2 lesen wir, dass die Erde bebte und hier das gleiche Wort, ein Menschenbeben. Menschen, die dafür sorgen sollten, dass Jesus im Grab bleibt, dass er tot bleibt. Die sich natürlich auch sicher sind, dass er tot ist. Und diese Sicherheit wird erschüttert. Sie werden erschüttert, bis ins Mark. Eine Angst, die sie lähmt, sodass sie sich nicht mehr bewegen können, dass sie nicht mehr aufnehmen können, was jetzt passiert. Diese Wirkung der Angst, diese lähmende Wirkung der Angst, die wird zu Ostern nur von diesen feindlich ausgerichteten Menschen berichtet. Das ist insofern ein Spezialfall. Was bei ihnen daraus wird, das erfahren wir nicht. Auch für sie wird es auf alle Fälle eine Chance gewesen sein. Also das ist ein Spezialfall von Angst. Aber abgesehen davon ist eine Erschütterung, ein Zittern, ein zutiefstes Erschüttertsein, eine ganz nachvollziehbare Reaktion, wenn Menschen es mit dem lebendigen Gott zu tun bekommen. Das finden wir quer durch die ganze Bibel, von Adam bis zur Offenbarung. Erschrecken. Nicht, weil Gott feindlich ist, sondern weil Gott Gott ist. Das ist den Frauen offensichtlich auch nicht anders gegangen. Vers 5 lesen wir, der Engel aber begann und sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht, denn ich weiß, Jesus, den Gekreuzigten sucht ihr. Also, dass die Begegnung mit dem lebendigen Gott Furcht auslöst, ist bei ihnen genauso, aber doch anders. Sie kennen Jesus. Sie sind auf seiner Seite. Sie gehören zu ihm. Denn ich weiß, Jesus, den Gekreuzigten sucht ihr, sagt der Engel. Und deshalb sagt er zu ihnen, fürchtet euch nicht. Und das meint ja, braucht ihr nicht. Euch droht keine Gefahr. Es ist alles in Ordnung. Es ist alles wieder in Ordnung. Beziehungsweise so in Ordnung, wie es das vorher nicht war. Ihr werdet finden, den ihr sucht. Eure Sehnsucht wird zum Ziel kommen. Und deshalb geht es bei ihnen anders weiter als bei der Wache. Die Frauen werden nicht starr, bewegungslos und unfähig, etwas aufzunehmen. Im Gegenteil, die werden jetzt höchst lebendig, intensiv, schnell, motiviert. Vers 8, und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Mit Furcht und großer Freude. Das ist ein ganz spezieller Gefühlscocktail. Schön erfasst in der Volksbibel, da heißt es, völlig fertig rannten die Frauen vom Friedhof weg, aber auf der anderen Seite waren sie innerlich super glücklich. Die Angst ist nicht einfach weg. Das ist alles noch zu nah dran. Unsere Seele, die hat keinen Schalter, wo man Angst einfach ausschalten kann. Das dauert seine Zeit, aber sie ist nicht mehr bestimmend. Mit Angst und großer Freude. Und das ist also auch nicht schön gleichmäßig ausbalanciert, 100 Gramm Angst und 100 Gramm Freude, sondern es steht da mit Angst und großer Freude. Die Freude hat das Gewicht, die bestimmt das Empfinden. Das merkt man zum Beispiel darin, wovon ihr Verhalten bestimmt ist. Nicht von Angst. Wie handelt jemand, der Angst hat? Wird er sich vielleicht wegschleichen? Vielleicht fliehen? Dann hätten sie sich vielleicht zurückgezogen und hätten Fenster und Türen zugemacht oder sowas. Und wie handelt jemand, der sich unbändig freut? Nun zum Beispiel so. Und sie gingen eilends weg von dem Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Das muss man sofort jemand erzählen. Am besten jemand, der einem nahesteht. Und sie sind hellwach und begeistert. Das setzt sie in Bewegung. Das Leben bekommt Tempo. Freude, die in Bewegung setzt. Auch wenn die Angst nicht gleich weg ist. Aber sie blockiert nicht mehr. Sie macht nicht mehr starr. Allenfalls noch aufmerksam. Und das ist wohl das Gefühl, das am typischsten für Ostern ist, sozusagen Doppel-F, Furcht und Freude. Genauer gesagt, Doppel-F mit G, Furcht und große Freude. Deshalb auch die schöne Sitte des Osterlachens. Ostergefühle. Manches ist heute anders. Zum Beispiel, wir kennen die Geschichten von Ostern, diese Spuren der Auferstehung. Deshalb sind wir davon natürlich nicht mehr so überrascht. Wobei der Lebendige ist sehr lebendig und was er heute wo macht und wie, das wissen wir genauso wenig. Wie die Frauen die Osterberichte kannten, die erleben sie ja gerade erst. Und sie erleben dabei Überraschungen. Zum Beispiel, dass Jesus nicht da ist, wo sie ihn erwartet hatten. Er ist nicht hier, sagt der Engel. Und dass er dort ist, wo sie ihn nicht erwartet hatten. Im nächsten Vers heißt es dann, plötzlich kam ihnen Jesus entgegen und sagte, seid gegrüßt. Ein Toter, der ist, wo er ist. Aber Jesus ist kein Toter, er lebt und taucht womöglich ganz unvermittelt auf, wo wir ihn nicht erwarten. Das macht er heute immer noch. Vielleicht kann das sogar auch mal ein Schrecken auslösen, aber nicht von dieser Art, die starr macht und unbeweglich, sondern das ist etwas, das Starre löst und etwas positiv in Bewegung bringt. Neue Spuren der Auferstehung. Spuren, die ihre Abdrücke hinterlassen haben auf den Seiten der Bibel, sicher, bei den Jüngern, denen sie das erzählt haben, und die ihnen dann selber getroffen haben, bei Menschen, denen sie es weitererzählt haben. Und viele von denen sind Jesus dann auch selber begegnet. Und so gehen diese Spuren der Auferstehung durch die Zeit bis hin zu uns. Heute in Berlin-Niederschönhausen. Bis hin in unser Leben, in Mainz und in deins. Der Reformator Johannes Calvin, er hat gesagt, die Kirche Jesu Christi, die lebt nicht nur von der einen Auferstehung ihres Herrn, sondern von vielen Auferstehungen. Geht nach Galiläa, hat der Engel den beiden Marias gesagt. Dort, wo ihr herkommt, an euren Ort, in eure Welt, in euren Alltag. Dort werdet ihr ihn treffen. Geht nach Galiläa. Und unsere Galiläa, das ist nicht im Atlas zu finden, sondern auf der Landkarte unseres Lebens. Geht nach Galiläa. Und dazu wollen wir uns gerne anstiften lassen von diesem Evangelium, dass wir dafür aufmerksam werden, bleiben, wieder neu werden, auf die Spuren der Auferstehung heute. Bei anderen, bei dir selber, in unserem Galiläa. Dass wir uns überraschen lassen von dem Lebendigen, vielleicht gerade dort, wo wir überhaupt nicht mit ihm gerechnet haben. Amen.